Ja, also ich sage immer so schön, im Krankenhausbereich fährt die Digitalisierung auf einem ICE, der neuesten Version. Und wir sitzen im Regionalzug, aber noch nicht mal im Regionalexpress. Also
Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute den Oliver Rademacher eingeladen. Er ist Geschäftsführer vom Münchstift APZ. Und ja, Oliver, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich auch, dass ich da bin und dabei bin.
Kleine Vorstellungsrunde zum Anfang, Oliver. Wie kam es denn überhaupt zur Pflegebranche und zu deiner heutigen Position?
Ja, tatsächlich ein wenig ein Quereinsteiger, würde ich fast sagen. Also über den Zivildienst, ganz klassisch. Deswegen bin ich auch ein absoluter Befürworter von Freiwilligendiensten, von Zivildiensten. Bin als Zivildienstleister im Krankenhaus gestartet und das Krankenhaus gehört zu einer Stiftung, die auch ein Altenheim gerade 2, 3 Jahre vorher eröffnet hat. Und dort wurde eine Stelle, eine kaufmännische Stelle frei. Ja, und die habe ich ergattert. Und das war jetzt vor 27 Jahren. Und heute bin ich Geschäftsführer. Das Unternehmen ist deutlich gewachsen und es macht mir ehrlich gesagt immer noch großen Spaß hier im Unternehmen. Mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Teams, aber auch in der Branche, trotz aller Herausforderungen, bin ich immer noch gerne dabei.
Ja, kannst du vielleicht ein bisschen was zum Unternehmen selbst sagen? Es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt ein Pflegeheim, also so ein solitäres Pflegeheim auf der grünen Wiese ist, sondern ihr seid ja da schon eher in so einen Campus eingebunden. Ist das richtig?
Ja, also gemeinnützige Stiftung ist der Gesellschafter. Wir selber sind auch gemeinnützig. Die Gesellschafter betreiben noch ein Krankenhaus und ein stationäres Hospiz, das Hospiz. Dort bin ich ebenfalls Geschäftsführer und die Altenheimsparte, die ist in den letzten Jahren gewachsen, findet sich alles hier in Erfstadt wieder, also sehr regional. Erfstadt kennt man eigentlich nur als Standort des Gästehaus der Bundesregierung, als die Bundesregierung noch in Bonn war. Danach sind die Kelly Family eingezogen, das war auch eine spannende Zeit. Und eben das Flutereignis 2021, das sind so die Hauptmarker, wo Erfstadt letztendlich mit bekannt wurde. Und ja, wir arbeiten in der Gesamtversorgung, also in einem sektorenverbindenden, übergreifenden, vor allen Dingen ohne Sektoren denkenden Gesamtversorgungsvertrag und versuchen so unseren Weg in der Zukunft zu finden. Oder ich bin der Meinung, wir haben ihn gefunden. Also ich glaube, ein Abbau der Sektoren kann wirklich jedem Träger nur förderlich sein, weil wir müssen, glaube ich, alles machen, damit wir in den nächsten Jahren dieses Meer an Pflegebedürftige überhaupt versorgen und betreuen zu können. Ja.
Ja, was ja da bei euch ganz interessant ist, ist die Klinik, die du schon mit angesprochen hast, die mit auf demselben Gelände ist. Jetzt gibt es ja beim Thema Digitalisierung immer die große Frage nach der Refinanzierung. Und bevor wir jetzt bei euch in konkrete Projekte einsteigen, die ihr da selbst umsetzt, wie ist denn das für dich? Wie siehst du das? Ihr habt jetzt zum einen du in der stationären Altenhilfe das PPSG mit den 12.000 Euro Förderungen auf der anderen Seite, also quasi gegenüber in Sichtweite, gibt es dann das Krankenhaus mit dem KHZG, was ja ein Gesamtbudget von, jetzt nicht für ein Krankenhaus von 4,5 Milliarden hat, aber so bundesübergreifend. Sind da deutliche Unterschiede zu erkennen?
Ja, also ich sage immer so schön, im Krankenhausbereich fährt die Digitalisierung auf einem ICE, der neuesten Version. Und wir sitzen im Regionalzug, aber noch nicht mal im Regionalexpress. Also
Ja.
um das zu verbildlichen, mache ich das gerne auch mit genau mit genau diesem Satz auch, gegenüber Politikern, die hier regional fragen, wieso geht das nicht oder warum passiert hier nichts? Es ist einfach total schwierig. Also die Branche möchte, wir als Unternehmen möchten auch digitalisieren, kann uns nur helfen in allen Bereichen. Aber man sieht einfach den Unterschied. Im Krankenhaus, sind ganz andere Refinanzierungsmöglichkeiten dabei, als wir die in der stationären Pflege haben. Und diese 12.000 Euro, ja, die gibt es für jedes IK. Und ja, in der Gesamtversorgung fügt man dann 3 oder 4 IKs zusammen. Aber dann reden wir über 48.000 Euro. Ich habe jetzt gerade die Angebote für ein neues Leitungsnetz bekommen, was ich in den Häusern verbauen möchte. Ja, dann machen die 48.000 noch nicht mal 50% aus. Also nur das als Verhältnis. Und wenn wir über Hardwareanschaffungen oder Softwareprogramme und Lizenzen sprechen, da kommt so viel zusammen. Und mir fehlt so ein bisschen die Klarheit, ne? Natürlich werde ich in der nächsten Vergütungsverhandlung sagen, aber neben den 12.000 Euro hatte ich noch die und die Aufwendung. Und da bin mir aber sehr sicher, das wird da nicht wirklich jemanden großartig interessieren, weil wir brauchen ja auch eine Regelung, was ist denn mit den Folgekosten? Also wenn ich mir heute ein System anschaffe, das muss ja auch gewartet werden, das muss ja auch gepflegt werden an der Stelle. Also ich habe Folgekosten. Und da ist mir zu wenig Klarheit. Natürlich kann ich viele Fördertöpfe aufgreifen, aber da ist nichts dabei, was nachhaltig über mehrere Jahre eine Finanzierung sichert. Und da sehe ich wirklich einen gewaltigen Unterschied zur Digitalisierung im Krankenhaus.
Ja, das haben wir halt zum Beispiel auch gemerkt. Also mal als Beispiel den Care-Table, den bieten wir als Einmalkauf an. Dann gibt es da ein, zwei Apps, wie zum Beispiel Videotelefonie, bei der entstehen unzeitlaufend Serverkosten. Deswegen wollen wir das quasi auch als Abonnement anbieten. Und wir merken, die Leute oder die Einrichtungen, die wollen das nicht, weil sich halt der Care-Table über irgendeinen Fördertopf angeschafft wird und dann die Folgefinanzierung von Folgekosten, die ist dann halt, und wenn es dann nur ein paar hundert Euro pro Jahr sind oder nur 100 Euro pro Jahr sind, das ist dann für die etwas, wo sie sagen, nee, wollen wir nicht, können wir nicht, nachher verlieren wir da einen Überblick und wir können die Finanzierung eben nicht nachhaltig sicherstellen. Und das ist schon ein großes Problem. Und das haben wir nicht nur wir, sondern ich meine, die ganze moderne Softwarewelt basiert ja auf Abonnements, also ob das jetzt eine Sprachdokumentation ist oder Mio oder ähnliches, sind ja alles monatliche Sachen, die man da bezahlt. Und solange das nicht richtig geklärt ist, entweder über die Verhandlungen oder über irgendeine Art von Refinanzierungsstruktur, ja, wird es schwierig, das großartig in die Fläche zu bringen. Ne? Aber wenn man dann mal trotzdem bei euch schauen, ihr seid ja trotzdem nicht untätig. Also ist ja nicht so, dass ihr die Hände über den Kopf zusammenschlagt und sagt, ach ja, Himmel, ja Gott, lass Geld regnen, ansonsten machen wir hier nichts, sondern ihr seid ja auch ein paar coolen Projekten dran. Eine Sache, die da eigentlich nicht so, also nicht pflegeheimtypisch ist, würde ich sagen, also sonst sprechen wir hier wirklich viel über Sprachdokumentation und Prozessverbesserer etc., ist das Thema Rikschas. So, das hast du mir vorhin im Vorgespräch erzählt. Ich dachte so, das ist cool. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu, bevor ich jetzt zu viel vorab sage.
Ja, also wir haben schon vor vielen Jahren haben wir irgendwann die Idee gehabt, damals noch mit einem örtlichen Fahrradclub, dass wir gesagt haben, Mensch, wie kriegen wir vielleicht die Bewohner noch mal in die Situation, Fahrrad zu fahren? Und dann haben wir damals ein Plateau-Fahrrad angeschafft. Also da schiebt man vorne, ist auch eine Rikscha, aber du kannst einen kompletten Rollstuhl im Grunde genommen auf so einer Plattform vorne setzen. Und das war total klasse, hat super funktioniert. Dann kam leider die Flut 2021. Da haben wir nicht nur das Fahrrad verloren, sondern auch erstmal andere Sorgen gehabt, nachdem wir überflutet wurden, und haben jetzt wieder ein Team von 30 Ehrenamtlern, die unsere Rikscha-Piloten sind. Und das ist eine total klasse Einheit geworden. Das sind ganz andere Ehrenamtliche, als man die sonst in der Einrichtung kennt, sondern die kommen nur zum Fahrradfahren. Aber die fühlen sich pudelwohl, wenn sie eine unserer Bewohnerinnen oder Bewohner eben durch den Ort fahren können. Und das ist ein ganz tolles Projekt. Die Rikscha ist jetzt nicht mehr mit dem Rollstuhl fahrbar, sondern man sitzt vorne auf einer Bank, hat auch so ein Sonnensegel und ein ganz tolles Teil. Und wir haben eine digitale Buchungsplattform ins Leben gerufen. Das heißt, der Wohnbereichsleiter, der sagt, Mensch, die Frau Meier, die wird gerne mal Fahrrad fahren. Moment, ich logge mich mal gerade auf den Kalender ein. Oh, da ist noch ein Termin frei mit dem Herrn Schmitz als Fahrer. Das passt, die kennen sich, gebucht. Und der Herr Schmitz als Fahrer guckt in seiner App von dem Online-Kalender und sagt, hey, ah, klasse, ich fahre die Frau Meier diese Woche. Und so ist die Kommunikation total klasse. Wir haben es digitalisiert, weil wir jetzt auch einen Schritt weitergehen wollen. Wir wollen diesen Dienst, also diese Rikscha-Fahrten, auch den Bürgern, also den Senioren in unserer Stadt ermöglichen, die gar nicht bei uns wohnen müssen. Also sie müssen auch bei uns keine Pflege nehmen, sondern das ist so, wenn man gemeinnützig unterwegs ist und in einer Region tätig ist, wir verstehen uns schon als jemand, der auch so ein bisschen weiter gucken kann. Und da hilft uns die Gesamtversorgung auch nochmal so ein bisschen, den Fokus zu öffnen. Naja, und da wird der digitale Kalender dann wirklich auch für Externe freigeschaltet. Aber es ist super organisiert, ne? Also wenn du sowas anbietest, ist die Organisation einfach das Wichtigste. Und wir glauben, dass wir auch so noch weitere Ehrenamtler treffen, die vielleicht Bock haben, die sich das angucken. Und wir sehen es einfach immer, wie die sich wirklich auch darauf vorbereiten, auf die Fahrten, früh da sind, was zu trinken dabei haben. Also es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte.
Ja, also eigentlich habt ihr da das Uber nur für Senioren mit Rikschas und Ehrenamtlichen mal eben für Erftstadt gebaut. Das ist echt eine coole Sache.
Aber kostenfrei, ne? Also Uber, ja. Aber absolut kostenfrei. Und diese Woche wird die Rikscha nochmal herhalten. Ich habe eine Wette gegen meinen technischen Leiter verloren. Wir haben gewettet, dass er mich im Urlaub auf jeden Fall anruft mit irgendeinem Thema. Er hat mich nicht angerufen und der Wetteinsatz war, entweder fährt er mich mit der Rikscha durch die Stadt oder ich ihn. Das heißt, ja, es wird wahrscheinlich Social Media auch nochmal einen Beitrag geben, wo ich meine Mitarbeiter mit der Rikscha durch die Stadt fahre.
Ja, aber hey, Wettschulden sind Ehrenschulden, also gut, ja, dass wir zu Ihrem Bord stehen, dass du in deinem Bord stehst. Und wie ist denn das? Habt ihr diese digitale Plattform, habt ihr das selbst bauen können? Habt ihr das in Auftrag gegeben gehabt irgendwo? Also wie lief denn das ab?
Na, wir haben uns ein System gesucht, was vielleicht ein bisschen so anpassbar war. Das haben auch die Rikscha-Kapitäne gemacht. Also da ist einer dabei, der hat auch, glaube ich, einen Job im IT-Bereich und der sagte, nee, Moment, da gibt es etwas, das könnte für uns passen. Ne? Und dann kommt auf einmal so eine neue Kompetenz mit ins Feld. Da kommt noch jemand, der hat Ideen, der hat da schon mal was gesehen. Wir hätten ja sonst erstmal schauen müssen, ne? Weil wir haben uns nie mit einem Buchungssystem für irgendwas, warum auch, ja, Konferenzraumbuchungssysteme. Aber das war total spannend, weil normalerweise ist es so, wenn du ein neues Projekt hast, du musst ja alles erstmal bedenken. Und hier war es so, wir haben, glaube ich, zuerst so den Kapitän gefunden. Das ist so der Leiter der Ehrenamtsgruppe. Das ist auch der Kapitän, das ist so sein Titel, ne? Und der hat sich dann 2, 3 rangezogen und die haben dann im Grunde mit uns, mit meinem Team, das Konzept gemacht. Super Geschichte. Also ich kann auch da nur jeden ermutigen, auch mal die Ehrenamtler zu fragen. Das mache ich persönlich schon seit ewigen Zeiten. Vor Geschäftsführung war ich auch mal Heimleiter. Mir war immer wichtig zu fragen, was möchte der Ehrenamtler? Nicht, was können wir ihm gerade für eine Aufgabe aufdrücken, sondern was möchte er denn machen, in welchem Bereich? Und so haben wir da echt gute Erfolge, sowohl in anderen Ehrenamtsbereichen, aber auch eben hier an der Stelle. Und erweitern das. Wir haben das Bike-Labyrinth auch noch im Einsatz für die nicht mehr auf die Rikscha können.
Das kannst du mal beschreiben, was das ist. Also das ist quasi ein Display mit festen Fahrrad, also mit Ergometer quasi, ne?
Ja, genau, mit so einem Ergometer Terra Trainer. Du hast im Grunde genommen einen Lenker, kannst mit dem Rollstuhl davor oder du setzt dich auf den Stuhl davor und suchst dir eine Route aus. Also du kannst Grand Canyon beispielsweise fahren. Du kannst mit dem Fahrrad durch Paris fahren und das Tolle ist, es sind keine Bilder, sondern es sind wirklich Videos. Das heißt, wenn du fährst auf den Eiffelturm zu, dann kommen dir Leute entgegen. Da kommen Fußgänger. Und das ist super interaktiv an der Stelle, weil man auch dann sagen kann, ey, ich möchte rechts am Eiffelturm vorbei oder links am Eiffelturm vorbei. Und das machen die Bewohner. Und die erinnern sich dann an Urlaubsfahrten. Die erinnern sich dann eben an Ausflüge. Oder besuchen halt Orte, wo sie noch nie waren. Ne? Also die wenigsten Bewohner waren wahrscheinlich in New York. Aber mal eine Radtour durch New York machen viele. Also es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte.
Ja, toll. Wenn wir jetzt mal weg vom Fahrrad in der Rikscha kommen und uns anschauen, okay, was ist denn bei euch bei den Pflegeprozessen, also in der Pflege selbst an Digitalisierung geplant oder schon in Arbeit? Ich meine, du hast gesagt, ihr seid jetzt gerade dabei, erstmal die Grundlagen auch nochmal zu schaffen mit dem Ausbau des Netzwerks. Ne? Und das ist, wie wir alle wissen, WLAN für große Einrichtungen kostet auch großes Geld und da ist im Zweifel die Förderung des PPSG nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, da habt ihr sicherlich erstmal mit zu tun. Wenn das soweit fortgeschritten ist, was planst du denn dann? Also mit welchen Technologien liebäugelst du gerade?
Ja, also wir dokumentieren schon digital, also das heißt, die Papierdoku ist Schnee von gestern und schon von vorgestern. Aber auch das war so ein ganz wichtiger Prozess, also dieser Schritt von Papier auf Digitalisierung, den haben wir uns nicht einfach gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen. Und wir haben verschiedene Analysen gemacht. Wir haben analysiert, was bringt uns das überhaupt? Also wie viel Zeit haben wir dann eventuell eingespart. Und da war schon ein absoluter Zeitvorteil, nur von der Thematik Papier auf Digitalisierung, wo wir gesagt haben, ah, da kann der Mitarbeiter wieder beim Bewohner sein, weil ich kenne keine Pflegekraft, also keine, die bei mir arbeitet, die gesagt hat, ich möchte in die Branche, weil ich möchte so gerne dokumentieren. Ich möchte den ganzen Tag dokumentieren. Habe ich noch niemanden kennengelernt. Das heißt, sie gehen ja der Berufung nach. Die wollen Menschen helfen, die wollen Menschen pflegen, die wollen Menschen betreuen. Und das ist eine ganz besondere Art von Menschen, wie ich finde. Also, ne, Pflegekräfte sind einfach ja, super, ne? Muss man einfach mal so sagen. Und da ist es wichtig zu schauen, wie können wir diese Prozesse, die notwendig sind. Also eine Dokumentation ist absolut notwendig, aber wie können wir die Prozesse vereinfachen? Und der Ausbau des WLAN-Netzes, Teile des WLAN-Netzes bestehen schon, deswegen ist es jetzt auch dann nicht mehr so viel, was wir an Arbeit zu leisten haben. Aber wir wollen übergehen auf eine Dokumentation direkt im Bewohnerzimmer, direkt beim Bewohner, sei es dann über eine Sprachdokumentation, also Spracheingabe, oder eben über Tablet. Die Möglichkeiten wollen wir schaffen, um einerseits mehr Zeit für den Bewohner hinzubekommen. Andererseits, glaube ich, ist es schon so ein bisschen so ein Aushängeschild oder viel, ja, nicht ein Aushängeschild, sondern das ist so ein Entscheidungskriterium. Eine Pflegekraft kann sich heute aussuchen, wohin gehe ich, um pflegen zu können. Und warum soll ich da hingehen, wo eine Einrichtung vielleicht noch auf Papierdokumenten dokumentiert, wenn es doch auch einfacher geht? Also ich glaube, so Gestaltung, Arbeitgeberattraktivität spielt die Digitalisierung eine ganz große Rolle. Und es geht natürlich auch so ein Stück weit dahin, wie können wir mit digitalisierten Themen, wie können wir mit KI-Anwendungen gegebenenfalls auch das Wohlbefinden des Bewohners verbessern? Also wenn wir nur über den Bereich Sensorik sprechen, was mit Sensoren alles in der Überwachung möglich ist, weil machen wir uns nichts vor. Ich habe ein Hospiz, habe ich 8 Plätze und habe einen Personalschlüssel von 12,7. Das heißt, 12,7 Vollzeitstelle arbeiten für 8 Gäste. So. In der Altenheimbranche kommst du natürlich nie an diese Betreuungsquote oder an die Personalquote. Also müssen wir uns auch Gedanken machen, was passiert in den Zeiten, wo der Mitarbeiter vielleicht im Nachbarzimmer ist. Und da kann uns die Digitalisierung, da kann uns Sensorik enorm weiterhelfen. Das sind so Themen, die ich gerne angehen möchte. Mit dem Fokus darauf, Wohlbefinden der Bewohner zu stärken, damit der noch ein höheres Wohlbefinden hat, sich noch mehr entfalten kann. Aber auch die Mitarbeiter zu entlasten, damit die ihrer, ja, Berufung wieder nachgehen können. Ich glaube, das ist enorm wichtig, sonst verlieren wir weitere Pflegekräfte in der Branche, wenn wir sie mit Aufgaben überborden, die sie eigentlich vielleicht gar nicht machen wollen.
Wie sieht es denn bei euch aus? Ich meine, gut, ihr habt jetzt den Sonderfall, dass ihr das Krankenhaus quasi gleich nebenan habt, aber spielt das Thema Telemedizin für euch beispielsweise schon eine Rolle? Also, dass man sagt, also es gibt ja so verschiedene Lösungen. Medkit Doc Bites zuletzt hier im Podcast, das ist so ein Koffer mit verschiedenen medizinischen Tools und dann kann eben der Arzt sich da per Fernschalte draufschalten und kann eine Ferndiagnose machen, sodass man eben die Anzahl der nicht notwendigen Hospitalisierungen reduziert. Ist das bei euch auch schon ein Thema oder sagt ihr aufgrund der Nähe zum Klinikum, naja gut, da kann man mal wen rüberbringen. Oder jemand kommt vorbei, andersrum.
Ja, hey, wir sind in Deutschland. Also mal eben rüberkommen, auch wenn das Krankenhaus vielleicht nur 80 Meter entfernt ist, das sieht ja schon allein das Versicherungsrecht nicht vor. Ne? Also nee, leider ist es nicht so einfach, wie es sein könnte. Hätte eine hohe Qualität, wie ich finde, in so einer Kooperation und in einer Kombination. Wir haben das große Glück, dass wir immens viele Hausärzte haben, die wirklich zu uns kommen. Also die haben ihre ganze Woche, ihre Öffnungszeiten der Praxen so ausgestattet, dass sie immer auch Zeiten für die Patienten haben, die bei uns leben. Das klappt ganz gut. Aber wir haben gerade in der Pandemie gemerkt, dass wir dann doch mal die ein oder andere Situation haben, wo wir mal ein schnelleres Feedback brauchten. Und haben gerade im Hygienebereich, um das als Beispiel zu nennen, haben wir ein Projekt mit einem Roboter gemacht. Das heißt, unser Hygieniker, der hat sich von seinem Büro aus zugeschaltet und er hat den Roboter geführt. Also das ist ein System aus Amerika, Dort sitzt der Chefarzt im Grunde genommen irgendwo im 8. Stock seines Klinikums und fährt halt eben mit dem Roboter in die Visiten rein. Und da stehen dann seine Oberärzte oder Assistenzärzte, die dann mit ihm gemeinsam dort sehen, was der Patient gerade braucht oder wie gerade die Situation ist. Und das haben wir damals ausprobiert, hat super funktioniert, gerade für Bereiche, wenn es darum geht, damals noch Isolationsbereiche. Ne? Also da hast du ja auch Hausärzte gehabt, die dann ne, eher auch ein bisschen vorsichtig, gerade am Anfang, vielleicht vollkommen Verständnis, vielleicht auch absolut legitim. Das hat uns dabei auch wirklich so ein Stück weit weitergebracht. Und das Schöne war, und das finde ich immer total wichtig bei solchen Projekten, wenn was Neues kommt, du musst die Mitarbeiter mitnehmen. Also du kannst nicht sagen, so passt auf, da wird was geliefert, der Roboter, da schaltet sich jetzt der Hausarzt drauf und dann macht mal ganz normal eure Arbeit weiter. Nee, so kannst du es nicht machen. Du musst das wirklich im Vorfeld lange, lange bereden, lange, lange durchführen, lange, lange auch erklären. Dann ist so etwas von Erfolg gekrönt. Und die Skepsis bei dieser Thematik mit dem Hygieniker, Herr Radermacher, da kegeln die Bewohner mit, der fällt um, der Roboter, der hält sich nicht auf dem, ne? Nein, nichts davon ist entstanden. Und ganz ehrlich, die Mitarbeiter waren nachher begeistert, weil sie gesagt haben, das ist mal wirklich eine tolle Geschichte. Und ich glaube, das ist wichtig. Darauf bauen wir jetzt die Telemedizin auf. Also das ist das war so eine Initialzündung, wo wir gesagt haben, okay, wir haben schon mal was ausprobiert. Daran erinnern sich die Mitarbeiter. Das ist auch immer wichtig. Und darauf kann man dann letztendlich aufbauen. Wir haben aber noch nicht den Druck, wie das vielleicht andere Betreiber an anderen Orten haben, weil wir wirklich, ich habe jetzt gerade die ersten Zahlen der medizinischen Versorgung mit Stand 31.12.23 über unser Kreisgebiet gesehen. Da ist sogar noch mal der Hausarztanteil leicht angestiegen um ein, zwei, ne? Aber auf jeden Fall nicht weiter abgefallen. Das heißt, wir sind da noch in einer guten Situation. Ich weiß aber, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die haben echte Probleme, dann eben auch Hausärzte zu finden, die in die Einrichtung kommen. Und da kann Telemedizin ein riesen, Riesenschritt nach vorne auch sein. Aber morgen kommt eine der Krankenkassen und da reden wir auch über Telemedizin.
Aha, sehr schön. Nee, also ich glaube, es ist wirklich ein spannendes Thema, dass man da nicht jedes Mal den Bewohner zum Arzt bringt. Beziehungsweise, wenn man auch mal nicht die Möglichkeit hat, Ärzte in die Einrichtung zu bringen, um da ein bisschen Entlastung zu sorgen. Auf der anderen Seite hat man auch das Problem, ja, ich glaube, manche Hausärzte finden es ganz cool, aber so wie mir auch ein paar Kollegen mitgeteilt haben, sind auch noch nicht alle Praxen dafür so offen, solche telemedizinischen Anwendungen machen. Also das heißt, es gibt zum einen auch Pflegeeinrichtungen, die das jetzt schon einführen wollen, aber dann sagen, ey, wir finden in unserem Ökosystem keine Praxis, die da Lust drauf hat, aufgrund verschiedener Abrechnungsthematiken, aufgrund, weil man sich ja halt nicht mehr umstellen möchte. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, die Praxen, die haben ja alle genug zu tun und wenn sie sich dann aussuchen können, behalten wir alles jetzt so bei mit unseren Prozessen, die wir jetzt schon hatten. Oder krempeln wir jetzt hier nochmal die Hälfte aller Sachen um hier so eine Telemedizin zu machen, ohne dass ich davon einen Vorteil habe als Praxis. Ja, warum soll ich das da natürlich machen, ne?
Ja, aber das ist, diese Gemengelage macht es total schwierig. Also der Hausarzt meiner Mutter als Beispiel, der hat noch einen Bildschirm, der hat so eine Tiefe, ne? Also der hat noch einen richtigen Röhrenbildschirm. Der faxt, also der macht vieles über Telefaxe. So, dann haben wir Hausärzte, die sind schon, haben ein komplettes E-Mail-System. Da ist die Bandbreite noch zu groß. Ja, das mag sich ändern, wenn der Hausarzt meiner Mutter als Beispiel dann irgendwann mal in Rente geht und dort jemand hinkommt, der sagt, ja, Moment, den alten Krempel werfen wir raus. Aber du hast halt eben da kein einheitliches System und keine Notwendigkeit auf Seiten der Hausärzte. Weil letztendlich haben die hier vielleicht 10, 20 Patienten. Das ist ein Bruchteil von den Patienten, die sie im Monat dann letztendlich versorgen. Da muss meiner Meinung nach auch nochmal was passieren, wenn wir wirklich dort auch wieder für die Patienten gedacht, also der Bewohner als Patient, noch Vorteile hervorrufen wollen, dann braucht es da, glaube ich, nicht nur die Arbeit auf unserer Seite, sondern insbesondere die Arbeit auf Seiten der Hausärzte, dass wir da vielleicht ein System finden, Rahmenbedingungen finden, die dann auch eingehalten werden. Ich sehe das im Moment noch sehr schwierig, wie wir da in den nächsten Monaten hinkommen sollen.
Du hast ja jetzt schon die ersten Erfahrungen gemacht mit dem Thema Robotik. zwar im kleineren Rahmen, aber durchaus mit Erfolg gekrönt, hast du ja selbst gesagt. Wie siehst du das in Zukunft? Sagst du, das ist eine absolute Zukunftstechnologie und in den nächsten Jahren finden auch eher humanoide Pflegeroboter bei uns Einzug, um bei bestimmten Tätigkeiten zu helfen? Ich meine, auf der anderen Seite, es muss ja nicht unbedingt sogar humanoid sein, damit es hilfreich ist im Alltag, sondern was ich jetzt schon öfter gesehen habe, sind Reinigungsroboter, ne, die dann durch die Gänge fahren und dort eben Arbeit abnehmen. Wie stehst du dazu?
Ja, das ist eigentlich total die richtige Frage, wie ich dazu stehe. Und wie ich dazu stehe, ich bin offen. Also ich bin allem gegenüber eigentlich sehr offen gestellt. Bei Robotik habe ich so meine persönliche subjektive Sichtweise und habe gesagt, naja, damit kann ich dem Thema aber nicht wirklich begegnen und bin dem Thema dadurch auch nicht gerecht. Also da müssen wir irgendwie was machen. Und so haben wir im Rahmen einer Demenzwoche haben wir das Thema Robotik auf den Plan gerufen, mit einem wirklich tollen Menschen, der Robotik sich verpflichtet hat. Wir haben ein Projekt aufgelegt, an so einem Projekttag, haben mal die Unterschiedlichkeiten festgestellt. Also du sagst es ja, es gibt den Saugroboter, haben schon viele Haushalte, den Mähroboter, der ist in vielen Gärten unterwegs. So, also das heißt, wir nähern uns auch gesellschaftlich ja dem Thema ganz anders an, als das vielleicht noch vor 10 Jahren war. Trotzdem wollte ich wissen, naja, wie funktioniert das denn? Also was ist da für eine Technik und was bringt uns das letztendlich? Und wir haben sicherlich die Erfahrung gemacht, dass wir alle davon überzeugt sind, dass ein Roboter eine Pflegekraft, also insbesondere eine Pflegekraft, nicht ersetzen wird. Das sehe ich einfach nicht, auch nicht in den nächsten 5 oder 10 Jahren vielleicht. Jetzt werden alle Robotik-Fans mir vielleicht böse sein, dass ich das sage, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Mir war aber wichtig, dass wir auch als Team oder ich mit meinen Mitarbeitenden da unsere eigenen Erfahrungen machen. Und wir wollen jetzt gerade, sind wir in der Planung eines Schulprojektes, weil wir sehen schon eine Verbindung, junge Menschen, die gerade auch zufällig dann in der Berufsfindungsphase sind, warum sollen wir die nicht mit dem Thema Robotik zusammen in unsere Einrichtung bringen, um zu schauen, was bringt uns das denn? Wenn wir den Care Table ausprobiert haben, oder als wir den ausprobiert haben, da sehen wir, die Leute sind total interessiert, also die Bewohner und die Mitarbeiter auch, weil es da einfach auch, was Tolles ist. Ich sehe Robotik erstmal tatsächlich in diesen hauswirtschaftlichen Bereichen. Also der Reinigungsroboter beispielsweise, das kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwann mal anfallen wird, dass wir den vielleicht einsetzen. Vielleicht nicht in einem Demenzbereich, da wäre es vielleicht total schwierig, von wegen Stolpergefahren, aber vielleicht eben in den großen Flächen Allgemeinbereich und so weiter. Das kann ich mir schon vorstellen. Ob der Pepper als der, den jeder kennt, irgendwann mal wirklich bei der Betreuung hilft, ich weiß nicht, das ist auch immer so klientelabhängig. Du kannst eine Bewohnergruppe haben, die sagen, boah, klasse, wollen wir machen. Du kannst aber auch genauso gut eine Bewohnergruppe haben, die sagt, da habe ich Angst vor. Und beides hat seine Berechtigung. Und ich finde, das ist total wichtig. Bei allem, was man tut, ob man es für die Bewohner macht, ob man ein Konzept für die Bewohner erstellt oder eben für die Mitarbeiter als Unterstützungsleistung, man muss es ausprobieren können. Man darf nicht immer direkt auch erwarten, es funktioniert am ersten Tag, sondern man muss in den Themen auch drin sein. Man muss sich damit beschäftigen. Man muss auch ein bisschen guten Atem haben, also langen Atem, auch die Dinge einfach mal über einen längeren Zeitraum zu sehen. Und ich bin da sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Freue mich aber, wenn wir dieses Schulprojekt haben. Und das Schulprojekt sieht so aus, dass Schüler der 9. Klasse mit ein oder zwei Robotern im Grunde genommen gemeinsam in einer unserer Wohnformen unterwegs sind. Ja, und dann erleben, ne, und Feedback geben. Und dann kriege ich ein Feedback von den Menschen, die dort leben und von uns versorgt werden. Ich kriege ein Feedback von den Schülern und ich kriege ein Feedback von meinen Mitarbeitern, wie das Ganze dann im Einklang funktioniert hat. Und danach weiß ich, glaube ich, auch ganz gut oder habe zumindest so eine Ahnung, was wir zukünftig umsetzen können und was nicht. Und das ist total wichtig. Also ne, ich bin Geschäftsführer, ja, ich habe letztendlich immer die Letztverantwortung, das hat man eben nun mal als Geschäftsführer. Aber ich bin mir bestimmt nicht einer, der sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln zu mir genommen, sondern ich bin total wissbegierig danach, wie sind die Feedbacks aus allen möglichen Lagen. Ist total wichtig für eine moderne Führung heute.
Schön. Ja, Oliver, damit sind wir schon am Ende vom Podcast angelangt. Danke dafür deine Einblicke. Wie gesagt, euer Uber mit Rikschas, aber Non-Profit, finde ich, ist eine richtig, richtig coole Sache, und vor allem auch deine Einblicke und der Vergleich zum Krankenhaus nebenan fand ich sehr spannend. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in Zukunft mal wieder hören oder sehen.
Auf jeden Fall, Christoph, das machen wir. Dankeschön.
Tschüssi.
Tschüss.